Ihr Lieben, auch ich grüße euch ganz herzlich heute an diesem schönen Trinitatis-Sonntag. Wer unsere Gottesdienste regelmäßig besucht, der weiß, dass ich im Prinzip seit 2 Jahren einen anderen Predigtstil habe. Ich stehe nicht mehr hinter der Kanzel wie früher, sondern ich stehe hier meistens ganz frei vor euch mit einem Krawattenmikrofon. Ich habe das für mich als einen ganz neuen Predigtstil entdeckt, der mir viel eher entspricht. Ich kann lockerer predigen. Freier, beweglicher, ich bin näher an euch dran, auf Augenhöhe. Es entspricht mir, weil ich ein nahbarer Typ bin und es hat auch für mich was mit Gott zu tun. Denn Gott ist ein Gott, der nahe kommt. Das glauben wir ja. Und es gibt ja viele Bilder in der Bibel, die das zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel Gott als der gute Hirte, der für seine Schafe da ist, der sie versorgt. Gott als tröstende Mutter. Ja, Trost geht nicht über Distanz. Gott, ein liebevoller Vater, der sein Kind auf dem Arm trägt. All das sind Bilder, die Nähe beinhalten. Gott ist ein Gott, der uns nahe kommt. Und darum finde ich es auch irgendwie passend, wenn ich euch in gebotenem Respekt nahe kommen darf. Heute wird uns eine andere Seite von Gott vorgestellt, ein distanzierter Gott, zumindest zunächst. Weit weg, nicht zugänglich und darum wechsle ich jetzt auch auf die Kanzel. Ich lese den für den Trinitatissonntag vorgeschlagenen Predigttext aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Nach der Basisbibel. Da heißt es, in dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen, und doch habe ich den König, den Herrn der Heerscharen, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld ist vergeben. Dann hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Mal wieder eine Dreiteilung von mir. Erstens die Heiligkeit Gottes, zweitens Erkenntnis der Sünde und drittens Vergebung der Sünde. Erstens die Heiligkeit Gottes. Der junge Mann Jesaja macht sich auf den Weg zum Tempel, zum Gottesdienst. Er kennt sich aus, er weiß, wie das abläuft. Wir haben hier unsere einigermaßen festen Abläufe, wie das bei uns im Gottesdienst abläuft. Und auch in einem jüdischen Tempelgottesdienst gab es natürlich feste Abläufe. Es gab Psalmgesänge und im Mittelpunkt stand das Opfer. Das Brandopfer, das Dankopfer, verschiedene Opferarten dort im Tempel. Das kannte Jesaja, er war ein frommer Jude, er war oft im Tempel gewesen. Die Geräte, die Zeremonie, die Liturgie, alles bekannt. Also auch ein Stück weit Routine, so wie wenn wir Gottesdienst feiern. Aber plötzlich wird Jesaja herausgerissen aus dem normalen Gottesdienst. Er hat eine Vision. Er sieht etwas. Er sieht hinter das Sichtbare, hinter das Ritual, hinter die Zeremonie, hinter die Liturgie. Er sieht etwas Faszinierendes, aber auch etwas Unheimliches. Eine Vision, die ihn nicht beglückt. Eine Vision, die ihn in Mark und Bein trifft. Eine Vision, die ihn erschüttert, die ihn sagen lässt, wehe mir, ich vergehe, ich ertrage diese Vision nicht. Er bekommt Gott zu sehen, in einer Weise, die er nicht für möglich gehalten hat und die er sich vielleicht auch nicht gewünscht hat. Und zwar in einer Weise, die auch für uns eine Zumutung ist, eine Herausforderung an unser Gottesbild. Ich sagte es ja eben schon, vom Neuen Testament her ist uns Gott begegnet als ein liebender Vater, ein liebevoller Gott, ein nahbarer Gott, ein tröstender Gott, ein berührender Gott. Und hier geht es um eine andere Eigenschaft, um die Eigenschaft der Heiligkeit Gottes. Und mit eindrücklichen Bildern wird diese Heiligkeit beschrieben. Und ich möchte nur kurz heute Morgen ein paar Dinge daraus aufnehmen. Vers 1, das ist schon sehr bedeutsam, wie das alles beginnt. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Wir müssen uns das vorstellen, Jesaja sieht gar nicht Gott im Tempel, sondern nur den Saum seines Gewandes, also ein bisschen was von Gottes Kleidung. Ja, nur ein bisschen was und dieses bisschen füllte den ganzen Tempel. Von Gott war erst gar nichts zu sehen. Schon ein bisschen Kleidung genügt, um den Tempel auszufüllen. Was bedeutet das? Gott ist zu groß. Gott ist zu groß für einen Tempel. Gott ist zu groß für uns Menschen. Wir erfassen Gott nicht, weder mit unserem Denken, mit unserer Theologie, auch nicht mit unserem Herzen, mit unserer Frömmigkeit. Gott ist immer größer, als was wir über ihn denken, als wie wir ihn erfahren, als wir glauben. Gott ist zu groß. Das steckt da drin. Er passt nicht in den Tempel. Und er passt auch letztlich nicht unbedingt in eine Religion, in ein Glaubenskonstrukt, in alles, was wir Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Gott ist immer größer. Klar, wir alle haben unsere Prägung. Wir haben unsere Überzeugung, wir haben unsere Vorstellungen von Gott, wie er tickt, welche Eigenschaften er hat, und das ist auch okay. Und wir haben auch alle unsere, wir sind in einer Tradition. Jeder Christ ist mehr oder weniger in irgendeiner Tradition. Es gibt orthodoxe Christen, katholische Christen, evangelische Christen. Es gibt so viele Konfessionen mit ihren Ausprägungen. Vielfalt, ja, letzte Woche am Pfingsten haben wir das auf Langes Tannen auch ein bisschen gefeiert, die Vielfalt. Und auch wir haben unsere Prägung. Wir sind evangelische Christen, wir kommen von der Reformation her. Und da gab es noch eine besondere Bewegung in unserer Geschichte, den Pietismus. Der hat uns geprägt, ja, die Bibel im Mittelpunkt, Jesus im Mittelpunkt und so, Gemeinschaft. Und der Gemeinschaftsverband, in dem wir leben, die Gnadauer Bewegung und auch wir hier im Martin-Luther-Haus mit den über 125-jährigen Geschichte. Wir haben eine Tradition, wir haben Grundüberzeugungen, wie wir uns Gott vorstellen, wie wir uns den Glauben vorstellen, was wir für relevant halten und wichtig. Und das ist okay und das ist gut und das ist normal. Aber, und das ist mir wichtig aufgrund dieses Textes, wir sollten uns immer vor Augen halten, Gott ist größer. Gott ist größer als unser Denken über ihn. Gott ist immer mehr. Und wir können ihn nie und nimmer ganz verstehen, komplett verstehen. Warum? Weil er Gott ist und weil wir nicht Gott sind. Ein Gott, der nur so ist, wie ich ihn denken kann, ist kein Gott. Ein Gott, der nur so groß ist, dass ich mir ihn vorstellen kann, ist kein Gott. Gott ist größer. Und ich finde, was hat dieses Bild mit unserem Leben zu tun? Dieses Bild ermahnt uns zur Demut. Zum Zeugnis, ja. Wir können darüber reden, wie wir Gott erleben, aber wir sollten demütig auftreten. Wir sollten nicht so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen in Sachen des Glaubens. in Sachen der Religion. Wir sollten demütig bezeugen, aber immer wissen, Gott ist größer. Der Saum des Gewandes hat genügt, um den Tempel auszufüllen. In Vers 2 bekommen wir einen Einblick in die unsichtbare Welt der Engel. Es gibt ja einen Engelboom, ja, aber das ist mehr so im esoterischen Bereich, finde ich. Da wird viel über Engel geschrieben und gemacht. Die Bibel ist da sehr keusch, sehr zurückhaltend. Sie redet nicht detailliert über Engel. Das ist schon mal eine Ausnahme hier. Es gibt die verschiedenen Engelsorten, soll ich sagen, die Cherubim, die Seraphim. Hier ist wichtig, diese Engelgestalt hat 6 Flügel. Aber nur 2 Flügel werden benötigt zum Fliegen. Die anderen 4 Flügel haben eine andere, eine bedeutsame Bedeutung. Und zwar, mit den anderen 4 Flügeln bedeckt dieser Engel sich, sein Körper und sein Gesicht. Er muss sich bedecken. Was steckt dahinter? Sogar diese Himmelwesen ertragen es nicht, vor Gott zu stehen und ihn zu sehen. Gott ist auch ihnen zu hell, zu grell. Wir haben jetzt Sommer. Schau, versucht mal in die Sonne zu schauen, wie lange ihr das aushaltet, mit offenen Augen in die Sonne zu gucken. Das geht nicht. Man muss die Augen schließen oder man trägt eine Sonnenbrille, einen Sonnenhut. Man muss sich schützen. Diese Himmelwesen, die doch so nah an Gott sind, könnte man meinen, selbst sie müssen sich schützen vor dem Glanz und von der Herrlichkeit Gottes. Und dann, und das ist jetzt die Mitte des Textes, stimmen sie ein: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig, heilig. Und jetzt gibt es 2 Dinge, die dann geschehen, die in der Bibel oft vorkommen. Es gibt ein Erdbeben und es gibt Rauch im Tempel. Es entwickelt sich Rauch. Kurz zu diesen beiden Bildern. Wir finden sie an mehreren Stellen in der Bibel. Wenn die Erde bebt, dann ist Gott am Werk. Wir sehen das zum Beispiel, als die 10 Gebote mitgegeben werden dem Mose. Da erbebt die Erde. Da handelt Gott. Oder auf Golgatha, als Jesus stirbt, da bebt die Erde. Da handelt Gott. Also ein Erdbeben ist in der Bibel als Bild oft das Zeichen dafür, Gott ist am Werk. Gott ist da. Und Rauch und Wolke, auch das ein Bild dafür, dass Gott da ist. Wir kennen die Wüstenwanderung, wo die Wolkensäule Israel vorangeht. Oder die Verklärung Jesu. Oder natürlich die Himmelfahrt, wo eine Wolke ihn verbirgt und ihn wegnimmt. Also, als die Engel einstimmen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, da gibt es diese Zeichen des Erdbebens und das Zeichen des Rauches als Zeichen der Gegenwart dieses heiligen Gottes. Das ist das Thema, die Heiligkeit Gottes. Es gibt kein Wort in der Bibel, ihr Lieben, das so oft vorkommt im Alten Testament, wenn es um Gott geht und seine Eigenschaft. Wir kennen viele andere Eigenschaften, gnädig, barmherzig, allmächtig und so, aber das Wort heilig toppt alle. Was bedeutet es für euch, dass Gott heilig ist? Ich rede jetzt nicht von heiligen Verehrung oder so. Die Heiligkeit Gottes, was bedeutet das für euch? Ich frage nur ganz offen in die Runde. Das ist der Punkt. Oder da war noch ein zaghaftes. Ja, Bruni, er steht über allem, danke. Die Unnahbarkeit, danke. Ja, danke. Die Unnahbarkeit, ja. Wir Menschen, das, was wir jetzt hier erleben, ist typisch. Wir sind ein wenig sprachlos. Wenn es um diese Eigenschaft geht, dabei ist es die von der Menge der Vorkommnisse des Wortes die bedeutendste Eigenschaft Gottes. Warum werden wir da merkwürdig stumm? Warum fällt uns da nicht so richtig was zu ein? Das ist ganz logisch. Weil heilig, konsequent, das Gegenteil ist von allem Menschlichen, von allem Natürlichem, von allem Alltäglichen. Das hebräische Wort Kadosch heißt abgetrennt, abgesondert. Man kann es ganz einfach sagen, heilig bedeutet, Gott ist der ganz andere. Gott ist eben nicht Mensch und Gott ist eben auch nicht menschlich. Gott ist so ganz anders. Gott ist fremd, Gott ist fern, Gott ist unnahbar. Und weil das so ist, fällt es uns auch schwer, das irgendwie zu beschreiben. In diesem Wort heilig wird deutlich, dass es einen tiefen Graben gibt zwischen uns und ihm. Dass da eigentlich kein Durchkommen ist. Wir sind qualitativ verschieden, Gott und wir. Man kann versuchen, das zu beschreiben. Ja, Gott ist absolut. Drei Begriffe mal. Er ist absolutes Licht, ohne Schatten. Er ist absolute Reinheit, ohne den Krümel von Schmutz. Gott ist absolute Wahrheit, ohne Jein, vielleicht, Abwägen, Taktieren, absolut. Und damit ist Gott anders als wir. Es gibt so viele Bibelstellen, die das beschreiben. Ich habe mal eine rausgesucht aus dem Propheten Jesaja. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist der ganz andere, unnahbar, fremd. Wie kann man über die Heiligkeit Gottes sprechen? Ich halte jetzt hier eine kleine Predigt dazu, aber eigentlich kann man über die Heiligkeit Gottes so nicht reden, sondern die Seraphim machen uns vor, wie es der einzige Weg ist, nämlich über die Form der Anbetung. Hier heißt es nämlich, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Wenn man die Heiligkeit Gottes anschaut, dann ist die angemessene Reaktion, nicht das darüber philosophieren, sondern die Anbetung dieses Gottes. Darum, wenn wir nicht noch Abendmahl hätten und eine Gemeinschaftsversammlung, dann würde ich jetzt gerne eine Zeit haben mit 3, 4, 5 Liedern, wo wir diesen Gott anbeten. Anbetung, auch so ein wichtiges Wort. Ein wichtiges Thema für unseren Glauben, vielleicht auch ein wenig zu wenig betont. Was ist eigentlich Anbetung Gottes? Anbeten kann man Gott mit Worten, mit Liedern, mit unserem Leben. Ne, Paulus sagt, das finde ich ein sehr starkes Bild, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus sagt nicht eure Lieder und eure Gebete, wir, unser Leben soll Gott verherrlichen. Unser Leben soll leibhaftige Anbetung sein. Welche Rolle spielt Anbetung in unserem Glauben, in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, in unserer persönlichen Nachfolge? Welche Rolle spielt Anbetung? Das war der erste Punkt, der zugegeben ein bisschen ausführlicher war. Die Heiligkeit Gottes, sie ist das große Thema. Die beiden anderen Punkte, die sind jetzt kürzer, nämlich Erkenntnis der Sünde. Das ist der zweite Punkt. Heilig bedeutet, Gott ist der ganz andere und es bedeutet auch, darum passt er nicht zu uns Menschen. Da ist eine tiefe Kluft, ein Graben. Und wer schon mal vom Festland auf nach Fehmarn gefahren ist, der weiß, dass er über die Fehmarn-Sundbrücke fahren muss. Sund ist ein Graben, da ist irgendwie, da braucht es eine Brücke oder es geht nicht rüber. Sund, daher kommt das Wort Sünde. Eine tiefe Kluft, ein tiefer Graben. Gott ist der ganz andere und darum passen wir nicht zu ihm. Wir sind eben nicht ganz Licht. Bei uns gibt es Schatten. Wir sind nicht ganz rein. Bei uns gibt es doch viele Krümel, teilweise Dreck und Schmutz. Und wir sind auch nicht immer wahrhaftig. Da gibt es doch viele Schattierungen an Unwahrheit, an Kompromissen, die wir leben. Wir sind eben nicht wie er. Wir sind Sünder. Und das merkt der Jesaja. Ja, das war keine angenehme Begegnung mit Gott. Er sagt nicht, Mensch, Gott, jetzt sehe ich dich endlich mal. Wir wünschen uns das so, sondern er sagt, wehe mir, ich vergehe. Ich halte das nicht aus. Ich ertrage diese Heiligkeit Gottes nicht. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und meine Volksgenossen sind nicht anders. Ja, ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Er erträgt es kaum. Ja, wenn Menschen dem heiligen Gott begegnen, dann ist es kein schönes Gefühl. Dann ist es keine wohlige geistliche Erfahrung, die durch den Alltag trägt, sondern dann ist es Erschrecken. Dann ist es das Gespür des Abstandes. Das Gespür, da passt etwas nicht. Ich und diese göttliche Wirklichkeit, wir passen nicht zusammen. Für Jesaja ging es um Leben und Tod. Ich vergehe. Und Gott selbst bestätigt das bei Mose. Er sagt einmal, Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und darum ist es Gnade, dass wir Gott nicht sehen können. Es ist Gnade, dass er sich verbirgt. Wir würden es nicht ertragen, so wie auch den Blick in die Sonne nicht. Nun kann man sagen, na gut, das ist im Alten Testament so, im Neuen ist das ja alles ganz anders mit Jesus und so, ne? Da kommt ja Gott uns nah. Auch im Neuen Testament gibt es diese Erfahrung, dass Menschen in Jesus dem heiligen Gott begegnen und zurückweichen. Ich denke an die Geschichte vom Fischzug des Petrus. Ihr kennt die vielleicht, ne? Die Jünger fangen nichts und Jesus sagt, werf die Netze nochmal raus und dann machen sie das und dann wird das Netz voll. Und da kommt Petrus zurück und was ist seine Reaktion? Er sagt nicht, Mensch, Jesus, super, jetzt kann ich richtig Ort Geschäft machen, du steigst bei mir ein und wir werden ein Fischerteam. Petrus sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus ahnt, da ist Gott am Werk und das passt nicht mit mir, das passt nicht, geh weg von mir. Petrus ahnt die Göttlichkeit. Also auch im Neuen Testament gibt es die Erfahrung, dem Heiligen zu begegnen und zu ahnen, das passt nicht. Ja, und ich wünsche uns eigentlich mal, dass wir dem heiligen Gott begegnen, dass wir nicht nur Erfahrungen machen, die uns im oberflächlichen Sinne beglücken, sondern dass wir auch mal in der Begegnung mit Gott auch mal einen Schreck kriegen, einen heilsamen Schreck, dass Gott eben doch nicht einer von uns ist, ein Kumpel von nebenan, dem wir die Hand auf die Schulter legen können, sondern dass er der ganz andere ist. Warum finde ich das wichtig? Weil ich finde, erst wenn wir das wissen, können wir das Evangelium ganz neu wertschätzen und den Weg, den dieser heilige Gott gegangen ist. Dieser Weg können wir erst wirklich schätzen, denn jetzt kommt das Evangelium. Ich glaube, dass wir ganz viel Evangelium auch in diesem Text haben. Das ist jetzt der dritte Punkt, Vergebung der Sünde. Die Heiligkeit Gottes, abgesondert vor Menschen, er kommt nicht klar, der Jesaja, und jetzt ist es doch Gott der den Graben überbrückt. Gott ist doch der die Kluft überwindet, der eine Brücke baut. Aber das geht nicht einfach so nach dem Motto, ach, Jesaja, nicht so schlimm, ich bin Gott, komm, lass uns doch im Gespräch sein, sondern hier muss etwas geschehen, auch etwas Schmerzhaftes. Ich lese mal aus dem Text. Da flog einer der Seraphim zu mir, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt ist. Jesaja kommt in Kontakt mit einer glühenden Kohle. Das wird nicht angenehm sein. Und das Entscheidende ist, diese glühende Kohle kommt vom Altar. Ich sagte eben schon, es gab am Altar verschiedene Opfer. Das wichtigste Opfer aber, es gab ein Opfer, das war das zentrale Opfer. Am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, wurde einmal ein fehlerloses Lamm geschlachtet. Und mit dem Blut dieses Lammes durfte einmal im Jahr der Hochpriester in das Allerheiligste gehen, um dort für die Sünde des Volkes zu sühnen, mit dem Fehler, mit dem Blut des fehlerlosen Lammes. Und dieses Sühnopfer war nötig. Und von diesem Altar kommt die Kohle, die dem Jesaja die Vergebung bringt, der die Brücke bildet, der die Kluft überwindet von diesem Altar. Das Lamm, das geschlachtet wird und das verbrannt wird, geopfert wird am Yom Kippur. Mehrere Jahrhunderte später ist ein anderer Prophet aufgetreten, Johannes der Täufer, und er sieht Jesus und sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und das ist unsere große Überzeugung, dass Jesus Christus das Lamm Gottes war, dass als sündloser Gottessohn, dass er unsere Schuld getragen hat, dass er sie weggetragen hat, dass er am Kreuz dafür gestorben ist, damit unsere Sünde vergeben werden kann. Und das war wie ein Sakrament, möchte ich mal sagen. Das war eine Zeichenhandlung. Die glühende Kohle schenkt Vergebung. Wir haben auch eine Zeichenhandlung als Christen. Wir feiern heute das heilige Abendmahl. Das ist wie eine glühende Kohle, die dir Vergebung bringt. Nicht irgendwie magisch. Aber wenn du im Glauben das Abendmahl zu dir nimmst, dann darfst du wissen, Gott kommt. Du darfst ihn schmecken und in besonderer Weise seine Vergebung. Ich komme zum Schluss. Der Graben ist überwunden. Durch Vergebung hat der heilige Gott eine Brücke gebaut und sich mit Jesaja verbunden. Und jetzt möchte er diesen Propheten senden. Er hat einen Auftrag für ihn. Aber wie macht Gott das, dieser heilige Gott? Er könnte doch aufgrund seiner Herrlichkeit und Größe einfach anordnen, geh. Aber Gott fragt. Er sagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Das macht diesen Gott aus, der einerseits heilig ist und unnahbar, aber der mit dir in einen Dialog treten will, der dich nicht bevormunden will, der dir nicht aufnötigen will, was du zu tun hast, sondern der wirbt um einen Weg. Und so wirbt er auch hier. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Und Jesaja sagt, ich gehe. Am Trinitatissonntag in diesem Jahr ging es um die Heiligkeit Gottes, eine Eigenschaft, die zentral ist, die uns aber oft fremd ist. Was sollen wir damit anfangen? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich finde, zunächst einmal ist es wichtig, damit unser Gottesbild nicht einseitig wird. Dieser Gedanke ist wichtig, damit wir nicht zu klein von Gott denken, sondern damit wir auch in Demut über ihn denken. Und ich finde persönlich, wenn ich diesen großen Abstand entdecke, kann ich das Evangelium noch mehr schätzen, dass dieser Gott, der so weit weg war, der so heilig war, dass er einen weiten Weg auf sich genommen hat und am Kreuz seine Heiligkeit an den Nagel gehängt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass er diese Brücke überwunden hat. Dieser Weg, finde ich, kann ich viel besser nachvollziehen, und ich beuge mich unter diesem Weg, unter dieser Liebe, noch einmal in ganz besonderer Weise. Amen.